Deutschen und die Russen, das war schon immer ein besonderes Verhältnis, eine tragische Geschichte, aber auch eine romantische Beziehung. Der Dichter Rainer Maria Rilke schwärmte von diesem russischen Traumland, das an Gott grenze. Es gab jahrhundertelange Beziehungen zwischen den Romanows und dem Hause Württemberg. Noch heute sind die Spuren der Zarentöchter Katharina und Olga in Stuttgart sehr präsent. Aber zu dieser Geschichte gehört auch, dass sich beide Länder einen gnadenlosen Vernichtungskrieg geliefert haben. Der Historiker Stefan Kreuzberger hat sich mit diesem Auf und Ab in den deutsch-russischen Beziehungen beschäftigt. Er kommt aus Calw, ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und auch Mitglied der deutsch-russischen Geschichtskommission. Das deutsch-russische Jahrhundert, die Geschichte einer besonderen Beziehung, lautet der Titel seines neuen Buches, das vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine ganz aktuelle Bedeutung gewonnen hat. Herr Professor Kreuzberger, Sie sagen und Sie schreiben ganz eindeutig hinten auf, auch in Ihrem Buch, angesichts Ukraine-Krieg und der russischen Provokationen, auch dem Westen gegenüber, helfen nur Einigkeit und Widerstand. Welche historischen Ereignisse lassen Sie zu dieser Einschätzung kommen?
Naja, es sind die historischen Erfahrungen aus der Zeit des Kalten Krieges, vor allen Dingen auch der späten 70er und frühen 80er Jahre, als der Westen, als nicht zuletzt auch die Bundesrepublik, durch nukleare Mittelstreckenraketen der Sowjetunion herausgefordert worden waren, die sie bemerkenswerterweise in Zeiten der Entspannung aufgerüstet hatte. Und es ist der NATO-Doppelbeschluss. Es ist Entschlossenheit und Bereitschaft zur gemeinsamen Realpolitik, in der man sich durchgerungen hat, nachzurüsten, gleichzeitig aber auch Verhandlungen mit dem Osten zu führen, mit Blick auf Abrüstung. Und das hat letztlich dazu beigetragen, dass man dann spätestens in der zweiten Hälfte der 80er Jahre unter Michail Gorbatschow am Ende ins Gespräch kam. Und diese Entschlossenheit und Bereitschaft zur Realpolitik hat dann zum Abrüstungsvertrag bei den Mittelstreckenwaffen geführt.
Das war natürlich eine glückliche Entwicklung, so im Nachhinein betrachtet, aber auch keine unumstrittene. Wir erinnern uns zum Beispiel an diese Riesendemonstration im Bonner Hofgarten, auf der Hofgartenwiese, gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen. Also es gab schon auch ein Unwohlgefühl in der Bevölkerung, was dieses Nachrüsten anging. Und das gibt es ja heute auch. Also es gibt diese Befürchtung, die im Raum steht, wenn man sozusagen Putin entschlossen entgegentritt, dann drückt er womöglich den roten Knopf.
Das ist richtig. Mit dieser Angst agiert ein Mann wie Putin, weil er demokratische Gesellschaften verachtet, als entscheidungsschwach verachtet und er auf den Faktor der Öffentlichkeit setzt. Und deshalb droht er natürlich genau mit diesen Dingen. Aber solche Situationen hatten wir in den 80er Jahren und 70er Jahren auch gehabt. Und es waren die Regierungsverantwortlichen, die dann aus der übertragenen Regierungsverantwortung, aus der Wählerhand heraus, diese entschlossene Haltung letztlich hervorgebracht haben. Es war ein Sozialdemokrat, es war Helmut Schmidt, der diese Politik also auch vertrat und dann am Ende von seiner eigenen Partei geschasst worden war. Und Helmut Kohl vollzieht es dann 1982, 83 spätestens. Es war unpopulär, aber es war eine Regierungsentscheidung und sie war nach meinem Dafürhalten richtig. Spätestens in der zweiten Hälfte der 80er Jahre hat sich das dann materialisiert.
Dann lassen Sie uns doch mal, Herr Kreuzberger, etwas genauer auf dieses deutsch-russische Verhältnis schauen, in wirtschaftlicher Hinsicht oft als Erfolgsgeschichte beschrieben. Stimmt das wirklich oder sind es nicht vielmehr die deutschen Firmen, die hier profitiert haben?
Man sollte es annehmen, aber es ist nicht so. Und es gibt zwei schöne Beispiele aus der Zeit der Weimarer Republik. Als die Sowjetmacht am Ende nach Revolution und Bürgerkrieg ökonomisch am Boden lag, nicht nur ökonomisch, auch politisch, hing die Existenz der Bolschewiki am seidenen Faden. Und es sind deutsche Unternehmen, die natürlich ebenfalls wieder auch suchten, ökonomisch Fuß fassen zu können. Und sie lassen im Zuge von Rapallo, im Zuge dieser diplomatischen, politischen Beziehungen, sich auf engere Wirtschaftsbeziehungen ein. Und durch diese ökonomische Verflechtung wird die junge Sowjetmacht letztlich gerettet und konsolidiert. Und in den späten 20er Jahren ist es die Weltwirtschaftskrise. Davon profitieren am Ende durch die Handelsbeziehung einerseits die deutsche Seite, aber auch andererseits ist es Stalin, der in dieser Zeit auch den Sozialismus in einem Lande aufbauen will. Und er profitiert immens davon, dass deutsche Firmen, dass deutsche ökonomische Beziehungen zur Sowjetrussland dazu beitragen. Deutsches Know-how, deutsche Maschinen, dass sie letztlich dazu beitragen, dass in der UdSSR im Grunde ein hochindustrialisiertes Land entwickelt werden kann. Also auch die sowjetische Seite hat immens davon profitiert, politisch, aber auch ökonomisch.
Der Zweite Weltkrieg, das ist ja die große Zäsur in dieser wechselvollen Beziehung. In Russland wird er immer noch als der große Vaterländische Krieg bezeichnet und daran merkt man schon, dass man dort einen ganz anderen Blick auf diese Zeit hat als wir jetzt zum Beispiel hier im Westen. Welche Verwundungen wirken da unter Umständen noch bis heute nach, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind?
Naja, es ist die Grunderfahrung der Gewalt. Ein immenses, bis dahin unvorstellbares Ausmaß an Gewalt, das also auch lange Zeit vorherrschte und auch bis zum heutigen Tage natürlich, also auch, wenn man in historischen Kategorien denkt, die Grunderfahrung der Menschen prägt. Im Übrigen nicht nur die der früheren Sowjetunion und der heutigen Russländischen Föderation, auch die der Ukraine und der Weißrussen, aber auch die Deutschen. Es gibt keine Familie mit Blick auf die frühere Sowjetunion, die nicht in irgendeiner Form durch den Zweiten Weltkrieg, durch den NS-Vernichtungskrieg betroffen gewesen wäre. 27 Millionen Tote, Rotarmistinnen und Rotarmisten und eine Zivilbevölkerung. Das sind Grunderfahrungen, die natürlich lange Zeit geprägt haben und die immer wieder auch hochkommen und mitunter auch das Misstrauen geprägt haben und prägen.
Aber so ein Ereignis zum Beispiel wie diese Belagerung von Leningrad, die ja auch wirklich ganz grausam und brutal war, diese Erinnerung ist bei uns, glaube ich, überhaupt nicht präsent und was sie eben auch für die Russen bedeutet.
Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Wir verbinden natürlich immer mit diesem Krieg zu Recht die Ermordung von 6 Millionen europäischer Juden. Und das ist der 28. Januar, der Gedenktag, die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Wer weiß aber hier bei uns in der Öffentlichkeit, dass im Grunde ein Jahr zuvor die Belagerung Leningrads, also auch der Belagerungsring, der deutsche Belagerungsring gesprengt worden ist und rund 1 Million Tote als Folge dieser Hungerpolitik im Zuge dieses nationalsozialistischen Vernichtungskriegs, den die sowjetische Seite zu beklagen hatte. Und deshalb ist es so ungemein wichtig, dass wir im Erinnern, auch in unserer Öffentlichkeit, in unserem Bewusstsein, uns auch wieder dieser 27 Millionen toten Sowjetbürger und Sowjetbürgerinnen erinnern. Also ohne damit natürlich 6 Millionen europäische Juden, die vernichtet worden sind, die Sache in irgendeiner Form relativieren zu wollen. Aber es geht einfach darum, die Vielfalt dessen, was Vernichtungskrieg im Osten ausgemacht hat, sich zu vergegenwärtigen.
Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten, die schwerwiegendsten Missverständnisse zwischen Russen und Deutschen?
Naja, lassen Sie mich ein ganz aktuelles Beispiel bringen, sozusagen Missverständnis und Fehlkalkulation. Das ist das, womit wir jetzt im Augenblick rumschlagen. Das ist die energiepolitische Sicherheit. Da hat man sich sicher mit Blick auf die Bundesrepublik und jetzt die Berliner Republik darauf verlassen und damit auch verkalkuliert, dass man im Grunde sich auf Erfahrungen, positive Erfahrungen stützt aus Zeiten des Kalten Krieges. Ich sage immer wieder, der Kalte Krieg konnte nicht kalt genug sein, aber die alten, doch berechenbaren Männer im Kreml hatten stets die Energieversorgung beibehalten. Selbst als 1979 die UdSSR in Afghanistan einmarschiert war und wir aus der Zeit der Entspannung einen zweiten Kalten Krieg erlebt haben, die Energiesicherheit war stets gewährleistet. Und ich glaube, das war das, was insbesondere auch die bundesdeutsche Seite jetzt in den letzten Jahren dazu veranlasst hatte, so sehr einseitig jetzt auf eine Energiesicherheit aus Russland setzen zu wollen, weil man sich das beim besten Willen nicht vorstellen konnte. Trotz aller Warnungen, die es gegeben hatte, von den Osteuropäern bis hin zu den Amerikanern, die gesagt haben, splittet eure Energiesicherheit, richtet euch nicht zu einseitig auf Russland an. Das war sicher eine Fehlwahrnehmung, ein Missverständnis aus einer anderen historischen Erfahrung, die man bis dahin hatte.
Was man sicher nicht unterschätzen darf, sind die ja vielfältigen Begegnungen auf kultureller Ebene, die über die Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, auch unter der Zivilgesellschaft in der Vergangenheit. Ja. Auf welchen Feldern kann man da anknüpfen? Kann man vielleicht wieder Brücken bauen und die Verbindungen zwischen Russland und Deutschland wiederbeleben?
Ich sage immer, Brücken kann man nur einmal abbrechen. Wir sollten uns wahrlich hüten, auch in dieser Situation jetzt gar zu leichtfertig, jetzt auch mit Blick auf Bereich Kultur und Wissenschaft, wo vieles geleistet worden ist seit den 1990er Jahren. Der Deutsche Akademische Austauschdienst war der größte Dienst weltweit, der also hier Russland-Engagement vorzuweisen hatte. Das Goethe-Institut, das die Deutschen nach 1991 in Russland errichteten, war das größte weltweit und das unterstreicht eine ganze Menge, was geleistet worden ist auch. Und nicht zuletzt die Wissenschaftsbeziehungen, die wirklich florierten seit dieser Zeit. Und ich sage immer wieder, wenn es in der Politik im Augenblick nicht läuft, im Augenblick kommen wir auch wissenschaftlich und kulturell nicht weiter. Nicht abbrechen, auf Eis legen. Vielleicht besteht darin die Chance am Ende, wenn die Politik noch nicht in der Lage ist, die Brücken wieder aufzubauen, zu reaktivieren, dann kann man es zumindest über Kultur und Wissenschaft machen. Nur wenn wir jetzt auch noch die letzten kulturellen und wissenschaftlichen Brücken abbrechen, dann sind wir die Letzten in der Reihe. Da muss erstmal die Politik wieder den Kontakt aufnehmen und anbahnen und irgendwann kommt dann mal die Kultur. Ich denke umgekehrt. Ich denke, wir können, wenn es die Zeit mal wieder zulassen werden, es wird lange dauern. Ich glaube nicht, dass das so schnell in absehbarer Zeit der Fall sein wird. Aber wenn, dann können wir das über kulturelle Brücken, über Wissenschaftsbrücken dann wieder auch tun und im Grunde der Politik letztlich damit zuarbeiten.
Warum es sich wirklich lohnt, an diesen Brücken und an diesen Traditionen festzuhalten, das zeigt das neue Buch von Stefan Kreuzberger, eine verdienstvolle und auch umfangreiche, wertvolle Dokumentation, das deutsch-russische Jahrhundert, die Geschichte einer besonderen Beziehung. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag für 36 €. Vielen Dank, Herr Professor Kreuzberger, für das Gespräch.
Dankeschön, Frau Arning.